Ja, ich habe mich ausgerüstet mit Tee und Tempo und mit allem Möglichen. Und wie sollte ich jesen einen Hustenanfall kriegen, auf Stream sofort stumm schalten und ihr haltet euch die Ohren zu und es geht dann vorbei. Also, wir haben vorher von den Adlern gesungen, die aufsteigen. Und ich habe ganz bewusst dieses Foto an den Beginn dieser Predigt gestellt. Das Herz ist weg. Paul, es kommt. Jetzt kommt es wieder. Ja, und zwar, nein, das ist kein Urlaubsfoto. Blauer Himmel, Meer und so weiter. Es ist ein ganz normaler Himmel, so wie er jeden Tag vorzufinden ist. Und ich habe es an den Anfang gestellt, weil wir uns erinnern sollen, hey, ihr Lieben, der Himmel über uns ist offen. Er ist offen und es ist unsere Ausgangsbasis, egal wie es uns geht. Und das ist wunderbar, weil es ist unabhängig von den Befindlichkeiten. Und deshalb soll das ganz am Anfang stehen. Und die Predigt, die ich heute halten möchte, die hat sich ergeben aus ganz, ganz vielen Gesprächen mit unglaublich unterschiedlichen Menschen. Auch mit Menschen aus dieser Gemeinde und auch mit Menschen, die komplett anders unterwegs sind. Atheisten, Suchende, Verzweifelte, Resignierte, Radikale, politisch sich Organisierende, Hoffnungslose und, und. Und ich bitte euch einfach, euer Herz aufzumachen. Und das ist auch wirklich das Anliegen von mir. Und mal egal, wie gut ich jetzt das alles zusammenbringe, ich glaube, Gott wird und will uns was sagen. Und lasst uns da hinhören. Und zwar, viele von euch sind jetzt aus dem Urlaub zurück und es geht wieder los. Und ganz bewusst möchte ich jetzt ein Wort an den Anfang stellen. Ein Wort aus dem Römer. Und ich habe gerade von den vielen herausfordernden Gesprächen erzählt. Da habe ich gedacht, nein, am Anfang muss was anders stehen. Und dieses Wort hat mich vor einiger Zeit unglaublich gepackt. Der Gott der Hoffnung erfülle euch mit aller Freude und Friede im Glauben, dass ihr immer reicher werdet an Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Dann habe ich mich ertappt, dass ich manchmal denke, ja, der Paulus, der findet dann halt immer mal wieder so ein schönes Grußwort. So wie wenn ihr einen Brief schreibt und macht noch einen schönen Schluss und beste Grüße und Gottes Segen und bla bla bla. Wisst ihr, was ich meine? Aber das ist was anders. Und der Paulus hat auch nicht aus einer Komfortzone gesprochen. Der hatte ein krasses Leben, oft im Gefängnis, misshandelt, verfolgt, immer wieder Unterschlupf, immer wieder auf Reisen, ein Leben unterwegs. Und er spricht Folgendes uns zu, der Gott der Hoffnung. Vier Fragen an euch. Wer ist dieser Gott? An wen richtet Paulus das Wort? Worum geht es? Und wie können wir das erfahren? Wer ist dieser Gott, mit dem wir es zu tun haben? Er sagt, es ist ein Gott der Hoffnung. Kein Gott der Hoffnungslosigkeit. Kein Gott der Resignation. Ein Gott der Hoffnung. An wen spricht er? Er erfülle euch, dich, mich, euch. die Geschwister, wir alle, dich und mich, wir sollen erfüllt werden. Ja, sind wir leer? Brauchen wir das? Und warum mit, oder womit sollen wir gefüllt werden? Mit Freude und mit Frieden. Okay, im Urlaub ist das schon ganz nett, ist es ganz leicht. Im Alltag, da geht es halt um alle Tage. Ja? Also, Friede und Freude alle Tage. Und jetzt sagt er noch so, by the way, wie erleben wir das, diese Hoffnung? Ah ja, durch die Kraft des Heiligen Geistes. So, kannst du das nicht ein bisschen genauer sagen, lieber Paulus, wie wir das machen sollen? Morgen ist Montag, alle möglichen Sachen muss ich regeln, wie kriege ich das hin? Wisst ihr, was ich meine? Spürt ihr, wie da Dynamit drin steckt? Und eigentlich habe ich mir hier notiert die Grundfrage, ist das relevant? Ist es relevant, dieses Wort aus dem Römer, oder ist es halt ein schönes Bibelwort? Ich glaube, es ist mega relevant. Mega, mega relevant. Ja, die Zeiten sind hart. Ja, die Zeiten sind hart, aber die Katze übertreibt. Ich liebe es. Ein paar von euch haben das da von mir zugesandt gekriegt, weil ich liebe es. Genau. Manchmal, wenn es nichts zu lachen gibt, brauchst du viel Humor. Die Zeiten sind hart. Stimmt es? In den ganzen Gesprächen, die ich hatte, da spüre ich ganz viel Depression raus. Ganz viel Depression und Irritation. Zum Thema Depression haben wir in der Zeitung letzte Woche gelesen, dass die Psychologen jetzt eine neue Form Depression herausgefunden haben, und zwar die Depression nach dem Urlaub. Oh, jetzt geht's wieder los und wie soll ich das schaffen? Und der Berg, der türmt sich schon wieder auf. Und dann gibt es richtig coole Tipps, wie man dieser Depression begegnet. Die Depression nach dem Urlaub. Ja, kurz davor, da gab es einen Lehrgang zu die Depression vor dem Urlaub. Ja, überhaupt die Lebensdepression können wir gleich auf den Punkt bringen, oder? Aber wen wundert es? Wir leben in einer Zeit, die hart ist, in einer Zeit von ganz großen Irritationen. Und das ist irgendwie das Lebensgefühl von ganz vielen. Ja, wir sind sowas wie Spielbälle. Ich habe mich erinnert, dass ich in irgendeiner Ecke noch so Flummis hatte. Und einige, mit denen ich gesprochen habe, die sagen, weißt du, ich fühle mich wie so ein Spielball. Ja? Einfach ein Spielball ins Leben geworfen. Und dann habe ich mich an Kierkegaard erinnert, der wirklich mit Gott gerungen hat. Und er sagt irgendwann zu Gott, wer hat mich in dieses Leben geworfen und hat mich da drin liegen gelassen? Und hat mich da drin liegen gelassen. Auch das ist ein Lebensgefühl, sich irgendwie verloren zu fühlen. Und in den Gesprächen, die ich hatte, war das ganz oft der Fall. Ich fühle mich verloren, das, was früher gegolten hat, das gilt nicht mehr, die alten Systeme greifen nicht mehr und. Kennt ihr das? Habt ihr so Gespräche auch? Und es gibt, wir sind ja in einer Zeit von Schlagwörtern. Ein ganz berühmtes Schlagwort wäre, kommt nicht, jetzt, Zeitenwende. Und wenn du jetzt denkst, habe ich jetzt einen Knick in der Optik oder ist es tatsächlich schräg? Ich sag dir, es ist schräg. Ganz vieles ist in Schieflage. Vieles scheint zu kippen. Und die Gespräche, die ich hatte, die waren ganz unterschiedlicher Art. Die Älteren sagen, boah, jetzt bin ich schon bald 70 oder ich bin noch nicht 70, ich gehe jetzt bald in Rente. Das wird doch auch noch irgendwie hinausreichen, dass ich meine Rente kriege und so weiter. Dann sagen sie, ja, jetzt habe ich mein Leben lang gearbeitet, jetzt will ich erst mal nichts mehr machen. Jetzt will ich meine Ruhe. Und die Jüngeren, sagen wir mal so, diese, wie sagt man, Last Generation, die sagt, wir sind die letzte Generation. Ja, um Himmels Willen. Dann gibt es eine Generation, die sagt, ja, wir können keine Kinder mehr in diese Welt setzen. Das ist komplett unverantwortlich. Andere, die setzen bewusst Kinder in die Welt und freuen sich und feiern es. Und dann sagen andere wieder, boah, krass mutig, lebensbejahend. Die anderen wieder, komplett verantwortungslos. Ja, was jetzt? Vieles ist in Schieflage. Und ihr seht es auch in Deutschland. Ich finde es hochdepressiv, wenn man Nachrichten so langsam anguckt. Gesundheitswesen scheint nicht mehr zu funktionieren. Das Bildungswesen, es gibt keine Lehrer, keine Erzieher etc. Die Sozialsysteme in einer überalternden Gesellschaft. Jetzt können wir ganz viel aufzählen, ihr Lieben, und dann geht es uns nicht mehr gut. Und dann guckt man nach Europa, dann erleben wir, was wir nie gedacht haben, Krieg in Europa. Jetzt haben wir uns schon ein bisschen beruhigt und ein bisschen dran gewöhnt, oder? Ich erinnere mich noch an letztes Jahr, wie wir Angst hatten, dass es zu uns rüberkommt. Ja, was jetzt? Zeitenwende. Nehmt ihr das auch wahr? Habt ihr solche Gespräche? Ja? Gut. Gut. Weil wir haben was zu sagen. Aber das ist auch total wichtig, dass wir selber mal für uns ehrlich sind. Ja, mir macht es auch Angst. Mich irritiert es auch. Mich deprimiert es, was die Politiker machen. Mich deprimierten die einfachen Antworten von irgendwelchen Populisten. Mich deprimiert auch die Hilflosigkeit der Gemeinde Jesu in viele Orte oder Punkte. Und deshalb der Gott der Hoffnung, Zeitenwende. Ich möchte mal noch ein Beispiel machen. Überall hören wir, und ihr sagt, ich sag's auch, hey Leute, wir müssen umdenken. Wir müssen neu denken. Ja, aber wie? Wie und wohin? Und habt ihr das auch mitgekriegt, diese Diskussion um KI? KI, künstliche Intelligenz. Ja, okay? Klar? Dann habe ich gelesen, dass als damals das Automobil aufkam, da war eine ähnliche Panik, auch bei den Professoren und den ganz Klugen. Das, was da jetzt kommt, dieser Motor, das ist große Bedrohung. Und führende Leute waren überzeugt, dass die Zukunft in der Pferdekutsche liegen wird. Egal, ob da jetzt ein bisschen was, neue Forschungen, die Zukunft wird die Pferdekutsche sein und bleiben. Spannend, oder? Spannend. Da lachen wir heute drüber. Da denke ich, naja, vielleicht in etlichen Jahrzehnten lachen sie über uns, wie wir heute drauf sind. Deshalb, wir brauchen was anderes. Und als ich nachts nicht schlafen konnte, habe ich über dieses KI nachgedacht. Habe ich gebetet, habe vor Gott gejammert und laut gedacht. Und plötzlich hatte ich statt KI ein anderes Bild. SI. SI. nicht zu verwechseln mit IS, Islamischer Staat, SI. Nicht künstliche Intelligenz, sondern spirituelle Intelligenz. Spirituell durch Gottes Geist, seinen Spirit. Was ist das für ein Spirit, der Geist Gottes? Das ist ein krasser Spirit. Es ist der Spirit, der am Anfang der Schöpfung über dem Chaos brütete. Das ist mir nochmal so richtig krass klar geworden. Da heißt es, die Erde war wüst und leer und es herrschte Chaos. Ah ja, komm mal, Chaos, oder? Und dann heißt es, der Geist Gottes brütete über dem Chaos. Ja, ihr Lieben, macht er das heute nimmer? Der Geist Gottes brütet über dem Chaos dieser Welt und über dem Chaos in meinem Leben und in deinem. Und wenn wir ihn rufen und wenn wir ihn lassen, was ist passiert? Und das kann wieder passieren. Und deshalb, ich möchte es einfach so ein bisschen frech, dieses SI bringen. Ja? Zu sagen, Gott gibt uns seinen Geist. Und da steckt was drin. Ich glaube, wir haben das nur oberflächlich erkannt. Da steckt pure Schöpferkraft drin. Da steckt vitales Leben drin. Da stecken Ideen drin. Und ich bin überzeugt, dass Gott uns Zugang geben will und neue Vernetzungen. Die ganzen geistlichen Führer, auch der Leiter heute auch, wie zum Beispiel auch Johannes Hartl und viele, die sagen, wir brauchen ein neues Denken. Wir brauchen eine neue Spiritualität. Und da gleichen wir uns nicht der Esoterik an. Die Spiritualität kommt von Gottes Geist. Und ihr Lieben, lasst uns das neu entdecken. Und deshalb ist diese Predigt wirklich ein Aufruf an uns, auch an mich. Lasst uns nochmal neu durchstarten. Lasst uns neu durchstarten und zwar ganz persönlich. Könnte es sein, Paul, dass da eine Störung ist? Bei mir zeigt es was. Ah, jetzt, okay, jetzt ist es wieder da. Ich möchte dich und mich selber aufrufen, nochmal zu sagen, da gibt es mehr. Da gibt es diese persönliche Zeitenwende. Und zwar egal, wie alt du bist. Und das braucht eine wilde Entschlossenheit in unserem Herz. Nicht zu warten, bis vielleicht die Zeiten noch schwieriger werden, sondern jetzt schon zu sagen, hey, Gott hat uns seinen Geist gegeben. Wir wollen da tief hineingehen und zwar mit einer wilden Entschlossenheit. Und das Spannende ist ja das alte Wort Metanoia. Wisst ihr, was es heißt? Zeitenwende, Wendepunkt, Neudenken, Umdenken. Ganz fromm gesprochen, Buße. Buße. Im Urtext steht da Metanoia, Neudenken, Umdenken, Umkehren. Und deshalb, ich will uns nochmal ermutigen, da hineinzugehen. Ich weiß nicht, ob du dein Leben irgendwann ganz bewusst Jesus übergeben hast. Ich weiß, bei vielen ist es so. Ich weiß, bei manchen, die haben eine andere Entwicklung gehabt. Die sind hineingewachsen. Ist ganz egal, wie dein Weg war. Hauptsache, du weißt, wo du stehst. Und das Spannende bei dieser Metanoia, bei dieser Buße, ist eigentlich das, dass es was Aktives ist. Zwar nicht nur hier im Kopf, sondern das hat Konsequenzen. Wir sind Menschen der Tat. Wir sind keine Flummis. Wir sind keine Spielbälle. Und wenn, ja, Wenn du das noch nicht gemacht hast, ich glaube, wir müssen es immer wieder neu machen. Vielleicht auch als ganze Gemeinde, ja, einen Stopp reinhauen und sagen, so, wo stehen wir und wo geht's hin? Und dann nochmal gucken, ja, haben wir diese SI, diese Intelligenz Gottes, seines Geistes, haben wir, wie sind wir denn da überhaupt unterwegs? Und wisst ihr, es gibt Dimensionen auch vom Gebet. Aber das Gebet krasse Power sein kann. Das Gebet krasse Veränderung sein kann. Das brauchen wir wieder und da werden wir neu hineingehen. Ich bin auch überzeugt, dass Gottes Geist uns fürs Geschäft, für deinen Beruf, egal wo du unterwegs bist, Gedanken geben kann. Ideen, Bilder. Wir haben das schon erlebt. Wirklich krasse Sachen, worauf man eine andere Entscheidung getroffen hat, die nachher absolut wichtig war. Ich sage euch ein Beispiel, damit ihr nicht denkt, ich rede da im freien Raum rum. Ein Beispiel war einmal, das ist ja einige Jahre her. Die Firma war sehr schwierig. Es war eine dringende Investition, hohe Investition nötig, aber das war schwierig darzustellen. Dann lief schon alles, Investition, Kauf und so weiter. Und ich hatte Gebetszeiten und mehrmals den Traum, dass wir den Vertrag stornieren und ein Leasing draus machen. So, ganz banale Geschichte irgendwie. Was ist passiert? Monate später hat uns genau das gerettet, dass wir diese Entscheidung getätigt haben. Und ihr Lieben, ich bin kein Profi in so Sachen. Das war einfach die Intelligenz Gottes. Und ich weiß das von vielen in vielerlei Hinsicht, wie Gott mitten hineinspricht. Vielleicht müssen wir uns wieder trainieren, zu hören. Richtig zu hören. Und dann zu tun. Und ich möchte euch Lust machen auf die neue Phase auch hier. Da werden wir uns trainieren. Und es gibt auch noch was Spannendes zu diesem Persönlichen. Wisst ihr, in der orthodoxen Kirche, da steht bei Buße, da ist immer noch ein Zusatz. Und wisst ihr, wie die das praktizieren? Die machen immer einen Kniefall, also beugen ihre Knie und gehen auf die Erde. Als Ausdruck der Ehrfurcht vor Gott, dem Schöpfer des Himmels und der Erde. Könnt ihr das mal in eurem, für euch könnt ihr euch vorstellen, was das mit einem macht, wenn ich runtergehe auf die Knie und mich ganz verneige auf die Erde? Ganz ehrlich, für mich krass ungewohnt. Ich bin ja so ein Freiheitsmensch. Aber ich spüre, da ist was drin. Ich glaube auch, die ganzen Krisen, die wir gerade durchmachen, mit der Schöpfung, dass auch die ganzen Systeme der Natur nicht mehr funktionieren. Das ist eine Lektion an uns, dass wir mal demütiger sein könnten und sehen, was wir mit dieser Schöpfung angerichtet haben. Mit unserer eigenen Intelligenz nämlich. Und meine ganze Hoffnung ist wirklich das, dass der Geist Gottes weiterhin brütet über diesem Chaos, das wir verursacht haben. Und wir mit seiner Intelligenz, mit seiner Spiritualität Lösungen finden. Ansätze, die eine Zukunft geben für unsere Kinder und Kindeskinder. Spürt ihr, was ich meine? Und ich merke, da kriege ich wirklich auch ein bisschen in Zorn und ich bin noch nicht sicher, ob es ein Heiliger ist. Aber ihr Lieben, so geht's nicht. Oder so geht's nicht weiter. Und zu diesem Knien, vielleicht müssen wir mal wirklich einen Stopp machen in unserer Art, wie wir leben, und knien vor dem Herrn. Und wisst ihr, ich liebe ein Wort, wer vor Gott kniet, kann vor Menschen aufrecht stehen. Und das habe ich auch in meinem Leben gelernt, wirklich Wer vor Gott steht, kann vor Menschen, kniet, kann vor Menschen aufrecht stehen. Und denkt mal an den Petrus. Was war das für ein Feigling? Hat Jesus vor einer Magd verleugnet und nachher hat er auf dem Areopag gepredigt und gesprochen in Freiheit und in Autorität. Das ist spirituelle Intelligenz. Das ist Power. Und deshalb möchte ich euch nochmal aufrufen, vor Gott zu knien und deine persönliche Zeitenwende einzuleiten. Nicht einfach so weiterzumachen. Und ich habe für mich da in der Nacht ein Wort empfangen, Hoffnungsmensch. Man kann auch sagen Jünger. Aber ich möchte es gern mal modern übersetzen. Werde ein Hoffnungsmensch. Mit den Gaben, die du von Gott bekommen hast. Genau wo du jetzt stehst, mit deinen Herausforderungen. Ob du gerade ein Kind kriegst, ob du arbeitslos bist, ob du Enkel hast, ob du in Rente gehst, ob du gesund bist oder krank und, und. Werde ein Hoffnungsmensch. Und es geht, nicht weil du so cool bist oder ich so cool bin, sondern weil Christus da ist. Weil der Himmel offen ist. Weil er uns seinen Geist neu geben will in einer neuen, krassen Art. Und ich bitte euch auch, ich habe ehrlich gesagt auch von einfachen, frommen Antworten genug. Das ist nicht damit getan, auf die Wiederkunft Jesu zu warten oder hoffen, dass ihr demnächst entrückt werdet und alles hinter euch habt. So einfach geht's nicht. Oder zu denken, naja, die Erde geht eh bald unter. Da bin ich doch bei Luther. Und wenn morgen die Erde untergeht, werde ich noch einen Apfelbaum pflanzen. So. Und deshalb möchte ich mich und auch euch nochmal rufen, eine persönliche Zeitenwende zu starten. Auch eine Zeitenwende in dieser Gemeinde. Alle Systeme passen gerade nicht mehr. Nicht nur die politischen. Auch in den Gemeinden passt es nicht mehr. Es geht nicht weiter, wie es in der Vergangenheit war. So, sag euch, das wird alles sehr spannend. Wir kriegen das nur mit Gottes Geist gelöst. Mit seinen Ideen, mit seinem Blick auf das Große und Ganze. Und ich möchte euch rufen, ich möchte euch das zusprechen. Und wisst ihr, vielleicht sagt ihr, ach, ich habe mit meinem Leben so viel an der Backe eh. Oder ihr sagt, jetzt geht's mir gerade gut, jetzt bin ich endlich mal froh. Jetzt will ich mal diese Phase auch genießen. Ja, ist doch auch gut. Ich warte auch auf eine ruhige Phase. Aber ich möchte euch Mut machen. Die ganze Bibel ist voll von Hoffnungsmenschen. Da lesen wir heute noch drüber. Ja, und guckt mal, das ist auch schräg. Habt ihr das gemerkt? Wahrscheinlich denkt der Herr Petra war ein bisschen krank, hat ein bisschen einen Knick in der Optik gehabt. Aber nein, ich habe das bewusst schräg gemacht. Wisst ihr warum? Es geht auf was. Wisst ihr warum? Weil die in der Bibel, das waren auch so schräge Typen. Und wir sind alle auf eine bestimmte Art auch schräg. Es kommt immer ja darauf an, wo ist dann das Maß, gell? Ich möchte euch mal ein paar Beispiele geben. Noah war ein Trinker. Abraham war schon ein Greis. Jakob war ein Lügner. Lea war hässlich. Josef war ein Opfer, verraten und verkauft. Mose war ein stotternder Krimineller. Rahab war eine Prostituierte. Jeremia hatte Depressionen. David hatte eine Affäre und verordnete einen Auftragsmord. Elia war mental instabil und suizidgefährdet. Jesaja predigte nackt. Jona rannte vor Gott davon. Petrus war ein Choleriker, Thomas war ein Zweifler, Zachäus war eine Ratte und ein Betrüger und klein. Paulus war ein Fanatiker und Mörder und Verfolger der Gemeinde Jesu. Und. Und wer bin ich? Und ich finde es großartig. Gott, der Gott der Hoffnung, macht aus uns Hoffnungsmenschen. Hoffnungsmenschen. Und das braucht diese Welt. Und das heißt doch, Gott beruft, oder wie heißt es? Warte, wie heißt es? Gott autorisiert die Berufenen, oder er beruft nicht die, die sowieso cool sind, da gibt es ein ganz tolles Zitat, sondern er qualifiziert die, genau, wie heißt es, wer weiß gerade, er qualifiziert die Berufenen. Also wenn du sagst, ich bin ein schräger Typ, ich habe wenig Gaben, stimmt nicht. Gott macht dein Leben grad. Gott gibt dir Hoffnung, Gott gibt dir seinen Geist, seine Intelligenz, seine Kraft und seinen Frieden. Und deswegen heißt es ja, ihr seid wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung. Ihr Lieben, eine lebendige Hoffnung. Und das ist was anderes wie, schauen wir mal, hoffen wir mal, hoffen und harren und so weiter. Nichts da. Das muss in die Tat kommen. In Jeremia gibt es auch dieses wunderbare Wort, ich weiß wohl, was ich für Gedanken über euch habe. Gedanken des Friedens und nicht des Leids, dass ich euch gebe Zukunft und Hoffnung. Und Hoffnung. Ihr Lieben, das möchte ich. Das möchte ich für mein Leben noch, egal wie alt ich wird. Das möchte ich für meine Kinder und Kindeskinder und für eure auch. Und das möchte ich, dass die Gemeinde Jesu, und da bete ich hinein, genau in den Punkt wieder kommt und dann Salz und Licht ist. Wie wir das machen, das werden wir sehen. Und da brauchen wir SI. Seine Intelligenz. Und wisst ihr, es geht nicht immer gut aus. Nach menschlichem Ermessen. Und da habe ich viel von Bonhoeffer gelernt. Die Hoffnung, die wir vertreten, die ist größer, weiter, als der Friedhof reicht. Vielleicht bist du jung und sagst, das interessiert mich noch gar nicht. Das wird das erste Mal dann sein, wenn du jemanden verlierst, der vielleicht jung ist. Und. Aber das ist eben die Realität. Wir können nicht sagen, es geht immer gut aus, weil was ist schon gut? Und trotzdem haben wir Hoffnung. Und warum Bonhoeffer? Wisst ihr, der hat die krassesten Texte und Briefe geschrieben, auch zum Thema Nachfolge, Jüngerschaft, Hoffnung. Er war ein Mann der Tat und wurde knallhart noch vor Attacke. Vor Ende des Kriegs hingerichtet. Und es ist dokumentiert, dass der Henker zu ihm schadenfroh sagte, Bonhoeffer, das ist das Ende. Und es steht dann geschrieben im Protokoll, Bonhoeffer antwortete, das ist nicht das Ende, das ist ein Anfang. Und das sage ich deshalb, es geht nicht immer gut aus. Viele von euch haben im Leben Schmerz erlebt, der nicht gut war. Aber ihr wisst, was ich meine. Und auch da braucht es dann Hoffnungsmenschen, die mit den Trauernden weinen und keine frommen Sprüche loslassen, sondern die einfach da sind, trösten, Gott repräsentieren in seiner Liebe. Und dann schauen wir mal, ob wir irgendwann im Himmel Antworten kriegen oder ob wir sie dann überhaupt noch brauchen. Ich komme zum Ende. Genau. Schaut, unsere Realität ist größer, so wie Bonhoeffer das sagte. Wir rechnen mit der Kraft des Himmels. Wir rechnen mit der Intelligenz und Schöpferkraft Gottes. Wir rechnen mit seinen Lösungen. Wir warten drauf, wir werden uns trainieren, das zu hören. Und ich möchte euch Mut machen. Bitte schaut hin, das sind auch zwei Generationen repräsentiert. Lasst uns nochmal so hinstehen, ja? Lasst uns so hinstehen und offen sein für das, was Gott im Himmel für uns hat. Und gestern ist mir nochmal etwas eingefallen. Vieles können wir ja nicht ändern. Das ist einfach auch politisch, wie es ist. Und so ging es auch den Christen nach dem Zweiten Weltkrieg. Daher gibt es das sogenannte Stuttgarter Schuldbekenntnis der Kirchen von dieser Umgebung vom 18. und 19. Oktober 1945. Da steht geschrieben: Wohl haben wir lange Jahre hindurch im Namen Jesu gegen den Geist gekämpft, der im nationalsozialistischen Gewaltregime seinen furchtbaren Ausdruck gefunden hat. Also sie waren der Meinung, sie haben wirklich gekämpft. Aber wir klagen uns an, dass wir nicht mutiger bekannt haben, nicht treuer gebetet, nicht fröhlicher geglaubt und nicht brennender geliebt haben. Und nicht brennender geliebt haben. Und ihr Lieben, mit dieser Gemeinde ist mal ausgesprochen worden, bei der Gründung schon, wir werden eine Gemeinde der Liebe sein. Und die kriegen wir nur von Gott, indem wir vor ihm knien, ihn anbeten. Und ich möchte euch nochmal aufrufen, lasst uns zusammen zu den Wurzeln gehen und lasst uns diese Hoffnungsmenschen, diese Jünger und Jüngerinnen werden. Lasst uns brennend lieben und mit diesem Wort hier abschließen. Ich rufe euch, dass ihr diese Hoffnungsmenschen werdet, weil der Gott der Hoffnung dich mit Freude und mit Frieden erfüllen wird, dass du reicher wirst an Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Amen.